Ich hasse IT und mich mit IT auseinandersetzen, wirklich wie Pest. Ich habe diverse Sachen, die mir rumliegen, die ich nicht geschafft habe, zu installieren. Und irgendwann schießt es mich dann einfach so fest an, dass ich es liegen lasse, anstatt dass ich mich irgendwie nochmal darum kümmere. Und mein heutiger Interviewpartner ist da genau das Gegenteil. Ich rede nämlich mit dem Alexander Zingrich von der Firma Zingrich IT Management. Und er macht IT-Services für KMU. Grossunternehmen tut daran beraten, aber auf das kommt er nachher selber zu sprechen.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von Kaltes Wasser. Mit TikTok-Ads kannst du aktuell noch mega günstig sehr viele Leute erreichen. Die Kosten sind knapp 10-mal kleiner wie bei Instagram und Facebook. Und wenn es um TikTok-Ads geht, ist Kaltes Wasser der richtige Partner für dich. Egal, ob du neue Mitarbeiter finden, Leads generieren oder App-Downloads haben willst. Sie sind dein Ansprechpartner aus der Schweiz. Mach jetzt einen Termin für ein 20-Minuten-Gespräch, um herauszufinden, ob sie auch dir helfen können, deine Ziele mit TikTok zu erreichen. Und falls du bei ihnen Kunde wirst und sagst, dass du vom «Mach dein Ding» Podcast kommst, dann bekommst du einen Workshop im Wert von 3'000 Franken geschenkt. Melde dich jetzt an fürs Gespräch über den Link in den Shownotes.
Hey Alexander, schön, wie geht's?
Hey, gut, danke vielmals. Merci für die Einladung. Ich freue mich mega, da zu sein und ein bisschen über meine Firma zu reden. Das ja, geht mir tipptopp, danke. Viel zu tun.
Perfekt, das ist schön. Ja, sag mal, was ist IT Services? Ich meine, das ist ja mittlerweile ein riesen Bereich, eben von irgendwie Installieren von einem irgendwie neuen Gerät über die ganzen Cloud-Anbieter, Installationen, Software. Es gibt ja, was machst du genau?
Das stimmt, ja. Es ist, oder du kennst es selber, du hast es richtig gesagt, es ist mega schwierig, sich in diesem riesen Wald aus Tools und verschiedenen Plattformen sich auszukennen und zu wissen, was ist richtig für meine Firma. Und genau das ist quasi meine Nische. Ich helfe Kleinunternehmen zu schauen, was für Tools das sie brauchen. Meistens sind es immer so die gleichen, die es drauf rauslaufen tut, weil die Anforderungen immer so ein bisschen ähnlich sind. Und ich tue zum Beispiel für KMUs Microsoft 365 aufsetzen, tue sie drauf migrieren, bringe sie in einen Workflow rein, tue Prozesse automatisieren, womöglich solche Sachen. Und wenn sie andere Tools brauchen, zum Beispiel so Customer Relationship Management Tools oder so Sachen, dann schaue ich, wie sie das können integrieren in die bestehenden anderen Sachen und helfe ihnen Zeit zu sparen und möglichst wenig Zeit damit zu verbringen, irgendwelche Sachen aufzusetzen, sich umzuschlagen und Stunden zu vergeuden, sondern dass die Leute sich können darauf konzentrieren, was sie gerne und gut möchten, und zwar ihren Job.
Und jetzt auch aus persönlichem Interesse eben, aus welchem Grund macht es vielleicht Sinn, so ein Microsoft 365 zu nutzen oder in dieser Microsoft-Umgebung sich zu bewegen? Was bringt mir das? Oder kannst du vielleicht sagen, ab wann lohnt sich das wirklich, mal in Angriff zu nehmen?
Ja, klar. Es kommt mega darauf an, was du machst oder was für eine Branche dass du bist. Ich sage jetzt mal, ein Schreiner hat andere Bedürfnisse als jemand, der zum Beispiel Finanzplanungen macht. Aber es hilft dir schon ab einem Ein-Mann-Betrieb in dem Sinn. Also ich habe Kunden, die sind selbstständig und ganz alleine und tun eigentlich fast den ganzen Tag nur mailen und telefonieren. Und denen hilft es. Es hilft aber auch Leute, die extrem viele Daten haben und vielleicht auch sensitive Daten, um nicht nur sicher mailen und die Daten gut aufbewahren, sondern auch zum Beispiel mit anderen Firmen sinnvoll und schnell und gut zusammenzuarbeiten. Es hilft aber auch einem KMU, ich sage jetzt mal mit 20 Mitarbeitern, ist auch eine gute Grösse, um sich in Teams organisieren, um zusammen ein Dokument zu arbeiten, um ein bisschen Prozesse aufzusetzen miteinander und zum Beispiel auch ja, internes Wissensmanagement betreiben. Es tut Sachen ein bisschen zusammenführen. Aber Microsoft 365 ist natürlich ein Tool von vielen. Es gibt auch andere. Das ist nicht das Einzige, wo ich den Leuten helfen tue. Aber es ist so ein bisschen, ich würde sagen, das Tool, das die allermeisten Firmen einsetzen tun.
Und wie muss man sich jetzt so eine Zusammenarbeit vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe da Potenzial, ich eben, bin aber selber gerade überfordert in der Auswahl vom Tool und so weiter.
Ja.
Dann kommt man einfach auf dich zu und wie läuft es nachher?
Ja, genau. Also die meisten Leute gehört von mir oder werden verwiesen, weil sie hoffentlich ein gutes Erlebnis gehabt haben. Und dann tut man mal telefonieren, tut man ich sage jetzt mal so ein bisschen beschnuppern. Ich lasse ein bisschen rein, was die Herausforderungen sind, die die Leute haben. Meistens kommt es darauf an, in welchem Stadium von der Firma das du bist. Wenn du jetzt schon Lösungen gehabt hast und du bist historisch aus denen rausgewachsen, dann lass ich mal zu, was du einsetzt, wie du mit dem schaffst, wo das die Grenzen sind mit dem, was du schon hast. Und dann tue ich dir ein bisschen aufzeigen, was es für Möglichkeiten gibt. Zum Beispiel jetzt, wenn es um Microsoft 365 würde gehen, würde ich dir aufzeigen, was für Lizenzen das es gibt, was sind die Vorteile von denen und was sind eben auch zum Beispiel Kostenunterschiede. Und dann findet man ein bisschen raus, was sind die Leute bereit zu zahlen für eine gewisse Dienstleistung, die sie können beanspruchen können. Und dann kann man ein bisschen besprechen, inwiefern bringt das denen einen Mehrwert oder nicht. Und dann ist es eine Sache von einer sehr technischen Migration. Also dann helfe ich den Leuten aufzuzeigen, wie das jetzt vorwärts gehen können, was wir jetzt zusammen machen. Zum Beispiel eben sagen wir, du hast vorher einfach eine Webseite gehabt, Hostag oder Infomaniac oder irgend so etwas. Und du bekommst auch immer ein E-Mail über. Und die meisten KMU starten dann mit dem und mailen über das. Und das ist nicht die beste und sicherste Art zum Mailen, sage ich jetzt mal. Und dann ist das meiste, wo die ersten Leute gerade möglichst schnell haben, ist dann eben zum Beispiel die Maillösung von Microsoft 365. Und dann helfe ich denen, Mails zu zügeln, Kalenderdaten zu zügeln. Und dann, ja, dann ist es einfach Schritt nach Schritt. Zuerst Mails, dann Daten und am Schluss kannst du von allen Tools profitieren.
Okay, mega spannend. Erzähl uns mal deine Geschichte. Wie bist denn du zu dem gekommen?
Ja, ich bin auch ein bisschen in die Selbstständigkeit reingerutscht. Also, ich habe mir das nicht geplant. Ich habe das mir, vielleicht als Jugendlicher ein bisschen gewünscht. Aber ich habe jetzt überhaupt nicht aktiv auf das eine gearbeitet am Anfang. Ich habe einen Informatiklehrer machen bei der Schokolafrei. Und bin dort Systemtechniker gewesen. Also wirklich so der Informatiker, der eigentlich so ein bisschen alles macht. Von Infrastruktursachen zu Netzwerk, zu Server, zu Produktion, aber auch Support. Und das hat mir ein bisschen geholfen, eine breite Basis zu schaffen. Und währenddem habe ich auch noch Jungpolitik betrieben und dort hat dann nachher eine Stiftung mich gefragt, ob ich eine Webseite für sie machen kann. Und sie haben jetzt keine extrem komplizierte Webseite wollen und ich habe gewusst, das bringe ich schon hin. Habe dann dort ja gesagt und das gemacht. Sie sind sehr zufrieden gewesen und ich habe eine viel zu tiefe Rechnung gestellt und dann haben sie mir das natürlich zahlt und haben dann aber sogar noch deutlich mehr zahlt als das. Und da hat mir der Stiftungsleiter so gesagt, also ich müsse unbedingt mehr verlangen. Es sei super gewesen, unkompliziert. Ich habe das super gemacht und gut kommuniziert und hat dann mir dort mehr zahlt. Und dann ist das so ein bisschen aus dem heraus entstanden, eigentlich aus Webseiten machen, so sehr einfach. Bin ich nachher in das reingekommen, zwei, drei andere dazugekommen, eben auch wieder durch Hörensagen. Und ja, nach meiner IT-Lehre habe ich alle die, ich sage jetzt mal, Skills gelernt, die man so ein bisschen braucht. Und dann ist Microsoft 365 aufgekommen, langsam. Die Leute haben das davon brauchen, ich selber auch. Und habe das dann während meinem Bachelor- und Masterstudium ja, so weiter betrieben. Und das ist alles sehr organisch gewachsen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich nicht nur selbstständig bin, sondern eine GmbH dafür daraus machen. Und jetzt darf ich ganz vielen Kunden helfen. Und es macht mir mega Freude.
Warum hat dich der Stiftungsrat damals angesprochen und gefragt, ob du eine Webseite kannst machen? Einfach, weil die keine Ahnung haben und gewusst haben, du hast irgendwie eine Lehre als Informatiker und denkst, ja, in dem Fall kannst du Webseiten. Oder wie kommt denn da zustande?
Ich glaube schon, ja. Ich habe das nicht gross hinterfragt. Ich glaube, es war so gewesen, ja. Jemand hat mich kennt durch Politik und der hat auch wieder ihn kennt. Und der hat ihn gefragt, ob er jemanden kennt, der so ein bisschen IT-Sachen macht. Und wie die meisten Leute, hat auch der nicht gewusst, was IT genau heisst, oder? IT ist einfach ein breites Feld. Und dann hat er mich gefragt und ich habe gewusst, das, was ich will, das kann ich bieten. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel nicht, keine Ahnung, einen riesen Webshop aufbauen, wäre wieder ein anderes Thema gewesen. Aber einfach so eine einfache Visitenkarte, Webseite, habe ich dort zu dem Zeitpunkt gut können machen.
Und nachher hast du zuerst eben vor allem Webseiten gemacht und irgendwann hat sich das dann entwickelt, weil du selber gemerkt hast, du siehst mehr Potenzial in dem Microsoft 365 oder in dem Tools-Bereich oder aus welchem Grund hat sich das Angebot mit der Zeit verändert?
Ich glaube, es hat sich verändert zum einen, weil ich gemerkt habe, was ich gerne mache und was ich vielleicht auch besser mache als gewisse andere Sachen. Ich sage jetzt, Webseiten machen ist zum einen mal etwas Technisches zuerst, Aber dann geht es sehr schnell auch ins Designerische rein. Und ich bin vieles, aber ein Designstrateg bin ich nicht. Ich bin wirklich Techniker at heart. Und ich habe dann auch immer wie mehr gemerkt, oder so Webseiten machen, es ist so ein Einmalauftrag und dann steht die. Und dann habe ich das dann in dem meisten Fall nicht gross weiterverfolgt. Und dann hat aber mal jemand gefragt, ob ich das regelmässig pflegen könnte und ab und zu einmal zum Beispiel ein Backup machen. Und dann ist so ein bisschen, nicht sofort, das ist natürlich ein Prozess gewesen, aber es ist so ein bisschen Licht aufgegangen, ah ja, das wäre eigentlich noch cool. Das ist sicher ein Bedürfnis, das jetzt nicht nur die Person hat, sondern die meisten Leute, die eine Webseite haben, schießt es mega an, die regelmässig zu warten, irgendwelche Backups zu machen und so. Und dann bin ich so ein bisschen in diese Wartungsvertragsschiene reingekommen. Und das hat mir bis zum heutigen Tag noch, mache ich das noch und das macht mir mega Spass. Also das ist cool, für das brenne ich ein bisschen, für so wirklich eine sichere Infrastruktur schaffen. Und das ist bei M365 eigentlich das Gleiche.
Aber und Webseiten an sich machst du auch noch von A bis Z, plus nachher einfach im Nachgang die ganze Wartung? Oder sind das jetzt die Leute, die kommen, die eigentlich eine Webseite schon bereits haben und du nachher die Wartung davon übernimmst?
Eher Letzteres. Also während dem Bachelor habe ich noch ein bisschen weniger Aufträge gehabt, dann habe ich so ein bisschen genau, was gekommen ist. Aber jetzt probiere ich eigentlich neue Webseiten, wenn es geht, zu vermeiden. Ich tue sehr gerne Leute, die schon eine Webseite haben, beraten, ob ich denen helfen kann, ein bisschen aufklären in dem Sinn, oder ihnen auch helfen, was sie vielleicht an anderen Dienstleistern könnten brauchen. Aber die meisten Leute, die für Webseiten zu mir kommen, haben schon eine und möchten einfach die Wartung oder die Pflege von der Webseite auslagern. Aber ich würde jetzt sagen, das ist ein kleinerer Teil von meinem Tagesgeschäft. Die grösseren Teile sind wirklich KMU, die regelmässige Services brauchen, wie eben M365. Oder aber auch, und das kommt immer wie mehr, und das ist ja das, was ich so ein bisschen haben möchte, immer wie mehr auch Backup und Disaster Recovery Themen. Also was passiert, wenn meine Firma einen Notfall hat?
Disaster.
Klingt gut, gell?
Und was ist ein Notfall?
Ein Notfall kann sein, so im schlimmsten Fall, deine Firma ist abgefackelt. Und jetzt hast du all deine Daten nur auf den PCs gehabt, die dort stehen. Wenn du ein bisschen sorgfältig warst, hast du vielleicht noch ein NAS irgendwo gehabt, also einfach so einen kleinen Server bei dir in der Firma, wo deine Datenspeicher ist. Aber wenn es halt auch in der Firma ist und dort passiert etwas, dann sind die Daten weg. Und ich helfe dir, zu schauen, dass in solchen Notfällen deine Daten eben genau nicht weg sind. Das kann je nach Firma extrem wertvoll sein. Ich sage jetzt gerade mal zum Beispiel Metallbauer, wo Sachen im CAD modelliert, der legt sehr grossen Wert darauf, dass er die Pläne noch hat in 5 bis 10 Jahren. Und dort ist es mega wichtig, dass du das noch hast. Oder auch, ich sage jetzt, ein Finanzberater, der muss seine Kundendossiers haben und der muss die sicher aufbewahren. Und genau in solchen Fällen helfe ich dir, zu schauen, dass du das nachhaltig kannst aufbewahren und behalten auch. Und jetzt ein Brand ist unwahrscheinlich, aber was sehr viel wahrscheinlicher ist, ist ein Virenbefall. Und gerade in solchen Fällen ist es mega wichtig, dass du das Backup noch immer hast.
Okay. Ja, definitiv etwas, was man sollte sich überlegen und sollte umsetzen.
Unbedingt, ja.
Es gibt ja eigentlich gar keine Firma mehr, die da nicht irgendwo braucht, glaube ich. Also, definitiv. Hey, wenn du hast gesagt, während der Lehre haben die dich gefragt noch in der Jungpolitik. Bist du nachher direkt nach der Lehre den Bachelor studieren?
Fast. Ich habe als Militär dazwischen gemacht. Also ich habe 2018 bin ich fertig geworden mit der Lehre. Dann bin ich in die RS gegangen im Sommer und habe dann noch weitergemacht zum Wachmeister und höheren Unteroffizier. Und nachher, 2019, habe ich dann das Studium angefangen, den Bachelor. Ja.
Und Vollzeit eigentlich?
Ich habe immer Vollzeit studiert, ja. Also Bachelor und Master immer Vollzeit. Immer auch so viele Credits genommen, wie ein Vollzeitler würde nehmen, manchmal sogar noch mehr. Und nebenbei noch meine 30-40% gearbeitet, ja.
Noch dein eigenes Ding gemacht. Also eigentlich hast du einfach die Lehre gemacht und nachher das Militär, aber so für jemand anderen wirklich geschafft hast du gar nie, sondern eigentlich immer nur für dich.
Das kann man so sagen, ja, das stimmt, ja. Das ist wahr.
Und wie hat sich denn das entwickelt? Also auch dein Job und deine Umsätze, deine Einnahmen während dem Studium? Ich nehme an, eben alle anderen, die Vollzeit studiert haben, die haben die meisten wahrscheinlich gar nicht gearbeitet. Gewisse haben vielleicht irgendwo noch ein bisschen gekellnert oder so, wie man es kennt. Und andere haben halt irgendwie vom Geld von ihren Eltern gelebt. Wie hast du das gemacht? Bist du dort schon voll auf eigenen Beinen gestanden oder auch noch bei den Eltern gewohnt und von den Eltern gerne auch noch das Geld genommen und selber noch etwas dazu verdient? Oder wie war so deine Situation?
Nein, ich konnte eigentlich immer mehr oder weniger mein Leben können selber finanzieren. Es war schon so, während dem Bachelor habe ich noch, das habe ich vergessen zu sagen, habe ich noch 20% Stelle gehabt bei der FNW, bei der Studierendenvereinigung. Das war auch bezahlt. Dort bin ich Leiter Hochschulpolitik gewesen. Also ich habe dort für einen Austausch zwischen den Hochschulen gesorgt, aus Sicht von der FNW. Also dort hatte ich noch ein bisschen einen Nebenverdienst gehabt, ist aber fairerweise sehr wenig gewesen. Also, aber das hat mir erlaubt, nebenbei auch eine Firma zu haben, die am Anfang halt noch sehr organisch und langsam gewachsen ist, ja.
Und in der Zwischenzeit ist alles organisch und langsam gewachsen, oder? Und du hast halt einfach Zeit gehabt, weil du gesagt hast, ich mache es neben dem Studium, ich habe keinen Druck und es ist einfach so Jahr für Jahr immer ein bisschen mehr dazugekommen und eben mal das Angebot angepasst, bis jetzt heute.
Das ist eigentlich genau das, was passiert ist. Ja, ich habe nie gross irgendwie Werbung gemacht. Ich habe nie irgendwie, ich sage jetzt mal, Marketingmaßnahmen betrieben. Ich habe immer einfach nur von meinem Netzwerk können, das weiterführen. Die Leute haben von mir erzählt, IT-Dienstleister brauchst du die ganze Zeit und sehr viele Leute sind unzufrieden mit ihren IT-Dienstleistern. Und von dem konnte ich profitieren und habe jetzt immer wie mehr Kunden dazu gewinnen. Der Bestand wird immer grösser. Ältere Kunden brauchen trotzdem immer wieder mal etwas. Oder eben wenn sie zum Beispiel, ich sage jetzt MD65 oder Backups haben, sind es sowieso Kunden, die von mir regelmässig hören tun und mit mir in Kontakt sind. Und so ist das ja, Schritt für Schritt gewachsen. Und hat sich immer wie mehr gefestigt. Und am Anfang habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dann fertig bin mit dem Studium, ja, dann lasse ich mich wahrscheinlich anstellen und lasse das in dem Sinn wieder, ja, sterben irgendwo. Aber es ist genug geworden, dass ich mir ernsthaft überlegen musste, das nicht zu machen. Und dann habe ich eh noch den Master gemacht und dann ist das quasi weitergegangen. Und jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich muss sagen, es wäre blöd aufzuhören und es macht mir einen mega, mega Spass. Und mich anstellen ist jetzt, glaube ich, in dem Moment nicht das Richtige, ja.
Der Master ist einfach jetzt vorbei oder bist du da noch drin?
Jetzt gerade bin ich noch drin. Jetzt haben wir bald November. Im Januar fange ich meine Masterarbeit an. Und das geht 5-6 Monate. Dann bin ich ab im Juni fertig, 25. Und dann bin ich vogelfrei, ja. Genau.
Ich glaube, in dem Bereich, wo du ja bist, hast du tendenziell relativ hohe Opportunitätskosten, nehme ich an. Also wenn du jetzt dort nachher einen Job suchst in der IT mit dem Master, wirst du relativ gut bezahlt werden.
Kommt drauf an, aber ja, in den meisten Fällen, ja.
Auf was kommt es drauf an? Oder was heisst es kommt drauf an?
Ich glaube, es kommt darauf an, in welchem Bereich das du schaffst und in welcher Branche. Es gibt schon eine Branche, die verdienen Informatiker jetzt nicht extrem viel. Aber ja, die meisten, die, ich sage jetzt, einen Masterabschluss haben in Informatik, und dann universitär verdienen recht gut, ja. Das stimmt.
Was heisst das?
Boah, da müsste ich den Lohnrechner anschauen. Aber ich glaube, die meisten, die jetzt ab der Uni kommen, oder auch schon, ich sage jetzt bei der FHNW, sind auch viel abgegangen vom Bachelor schon mit sicher 80.000 im Minimum, die allermeisten. Und ich sage jetzt mal, im Master höre ich Leute, die arbeiten teilweise bei Google und dann hörst du Zahlen, die du gar nicht vorstellen kannst.
Okay. Aber das ist für dich nicht das Thema. Dir ist wichtiger, dein eigenes Ding zu starten, gar keine Google-Karriere probieren anzustreben.
Ich glaube schon, ja. Es macht mir mega Spass, mein eigener Chef zu sein. Es macht mir mega Spass, mit meinen Kunden ein enges Verhältnis zu haben. Und das, ohne dass mir jemand vorschreibt, wie das zu funktionieren hat oder wo es anzufangen hat und aufzuhören hat. Und ich glaube, diese Freiheit ist mir so viel wert, dass man auch einen mega hohen Lohn, den man einer Firma verspricht, sicher im Moment das nicht wert ist. Und ja, ich glaube, mein eigenes Ding durchziehen macht mir den grössten Spass.
Und in dem Fall läuft es also gut, dass du gleich auch gut von dem kannst leben, was du machst.
Das ist immer ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage, glaube ich. Es gibt Leute, die kommen mit sehr wenig Geld sehr gut durch und sind sehr glücklich. Und es gibt Leute, die verdienen einen Google-Lohn und sind immer noch sehr unzufrieden. Aber ich verdiene genug, dass ich mir nicht Sorgen machen muss um die Heizung Ende Monat. Das ist so.
Du hast jetzt lange Zeit im Aufbau von deinem Unternehmen. Du hast keinen Druck gehabt oder du hast das immer einfach nebenbei gemacht, neben deinem Studium. Trotzdem, was hat dazu geführt, dass du heute an dem Punkt bist, wo du bist? Was war ausschlaggebend, dass es so lange funktioniert hat und so gut funktioniert?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, viel gerade in meiner Branche, so als IT-Dienstleister, ist es das Gefühl haben für Dienstleistungen, sodass du gerne Dienstleister bist. Wenn ein Kunde zu dir kommt und dir nicht nur so quasi einen Auftrag anvertraut, sondern einen ganzen Geschäftsbereich, sage ich jetzt mal, wenn Leute zu mir kommen und die ganze IT bei mir auslagern, dann ist IT umso mehr einfach ein Vertrauensgeschäft. Und dann ist es mega wichtig, dass du als Dienstleister deine Dienstleistung cool findest, erstens. Dass du zweitens mega gerne das Telefon abnimmst und mit den Leuten redest. Und dass du auch sehr gerne vorbeigehst und gehst Probleme lösen und nicht Probleme suchen. Und das ist, glaube ich, voll in meiner Persönlichkeit. Das habe ich spätestens in meiner Lehre habe ich das gelernt. Ich hatte einen super Chef dort, der hat mich wirklich gefördert und gefordert. Und hat das auch ein bisschen, ja, der war sicher ausschlaggebend für das, dass ich eben so ein Dienstleistungsgefühl, würde ich jetzt das nennen, habe. Und mit dem bin ich sehr weit gekommen, rein von der Motivation her. Es macht mir so Spass, wenn ich jemandem kann etwas bieten, wo er nachher Freude daran hat, wo er nachher kann jeden Tag mit dem arbeiten und dann nützt er das und dann hörst du auch mal, manchmal bekomme ich das Feedback, wo sie sagen, hey, es ist so cool, dass das einfach funktioniert und es läuft einfach, ich muss mir keine Gedanken machen. Und wenn ich das höre, dann ist mir das mega viel wert. Das hat sicher viel dazu beigetragen. Und ja, ich sage immer auch meinen Kollegen, mein Bachelorstudium, ich habe Wirtschaftsingenieur studiert, so eine Mischung aus Informatik, Wirtschaft und Technik und Naturwissenschaften. Das hat mir extrem geholfen. Dort habe ich meine ganzen Finanzgrundlagen gelernt, die man so ein bisschen braucht. Auch das Rechtliche, wo man teilweise halt gleich auch noch braucht, gerade als Selbstständiger. Dort habe ich viel gelernt, wo mir so ein bisschen die Grundlage gelegt haben. Und nebst dem Wissensteil, sage ich jetzt mal, und Persönlichkeitsteil, ist auch viel Disziplin drin, viel auch in der Nacht drin mal etwas fertig machen, was müssen fertig sein. Und das ist halt ein bisschen Persönlichkeitssache. Früher, als ich noch daheim gewohnt habe, im Bachelorstudium zum Beispiel, meine Mutter ist immer sehr unterstützend gewesen bei dem und hat auch nichts gesagt, wenn ich bis am Morgen um 2 noch irgendetwas gemacht habe, zum Beispiel. Das hat auch geholfen. Meine Freundin hat mich immer unterstützt. Das ist ein riesen Teil gewesen. Und im Militär habe ich halt auch ganz viel Disziplin mir dafür aneignen. Ich habe gelernt, Teams führen dort. Und gerade, eben, du hast vorhin angesprochen, ich mache teilweise noch Consulting. Dort komme ich manchmal in IT-Teams rein, wo 20 Mann drin arbeiten und Frauen. Und dann musst du einfach dort auch ein bisschen wissen, wie du mit den Leuten redest, wie du mit Konflikten umgehst, wie du eine Idee präsentierst. Und das hat mir auch sehr viel gebracht. Also die Führungsausbildung von der Armee, würde ich auch sagen, ist ein grosser Teil gewesen. Warum dass ich heute stehe, wo ich stehe.
Okay. Ich habe keine Führungsausbildung gemacht bei der Armee, ich kann es nicht einschätzen, aber der Ruf ist, glaube ich, nicht im Ganzen so gut, wie er noch vor 30, 40, 50, 60, 70 Jahren war. Aber schön, einfach mal zu hören, dass du sagst, hey, das hat dir etwas gebracht. Was ist das Ziel? Im Moment bist du noch allein.
Im Moment bin ich allein, ja. Also ich habe für Backup und Disaster Recovery Services, die ich vorhin erwähnt habe, habe ich einen Geschäftspartner, wo wir uns zusammen helfen können. Er kennt sich sehr gut aus mit Hardware. Ich kenne mich sehr gut aus mit der Dienstleistung und dem Bedürfnis von Geschäften. Dort sind wir so ein bisschen ein Duo. Aber sonst bin ich eigentlich grundsätzlich für alles andere bin ich allein.
Und willst du die Führungserfahrung und Ausbildung auch noch in deinem eigenen Geschäft noch mehr nutzen und daraus noch mehr machen und ein Team aufbauen und ich sage jetzt, grösser werden? Oder sagst du, für dich ist eigentlich genauso allein, du hast vorher gesagt, frei wie ein Vogel, dass irgendwie kannst du machen, was du willst, wie du willst, nur auf dich musst schauen und auch von den Aufträgen und alles nicht mehr Druck hast von ja, Umsätzen, die du machen musst, weil du musst Löhne von Mitarbeitenden zahlen. Wie siehst du das Ziel?
Ich bin noch nicht ganz klar, mir selber im Klaren, was ich will mit dem. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen, Mitarbeiter anzustellen. Aufträge sind, glaube ich, genug da. Ich höre immer, auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr würde, zum Beispiel Marketingmaßnahmen aufnehmen oder mal ein bisschen im Netzwerk ein bisschen umfragen, würde ich, glaube ich, auch viele Aufträge hinkommen. Das wäre auch meine Hoffnung. Und ich glaube, dort wäre die Möglichkeit da. Und dann ist halt noch die Frage, will ich das? Oder du wirst dann halt vom Informatiker, werde ich dann halt mehr auch zum Manager. Und das ist ein Wechsel, wo viele Leute Mühe haben mit dem, glaube ich. Ich kenne auch Leute, die in einer ähnlichen Situation gewesen sind. Und ja, es ist dann eine Frage, die sich stellt. Aber ich könnte mir das Stand heute sicher vorstellen, Ich würde mir das auch zutrauen, zu dem grössten Teil, dass ich das könnte, Führungsperson sein und auch, ja, die finanziellen Schwierigkeiten, dort brauchst du, glaube ich, einfach ein bisschen Planungswissen, wie man solche Finanzentscheidungen treffen kann. Und ich glaube, das habe ich und kann ich. Und das würde mir, glaube ich, Freude machen. Weil ein grosser Teil von unserer schönen Schweiz sind Unternehmen und KMU, wo auch Leute angestellt sind, wo Leute dürfen davon leben dürfen. Und das würde mir mega Freude machen, dort auch einen Teil dazu zu leisten. Das könnte ich mir sicher vorstellen. Aber jetzt müssen wir zuerst mal den Master fertig machen und dann überlegen wir es dann.
Was sind die Argumente, die für dich dagegen sprechen? Ich will gleich ein bisschen auf dem Thema bleiben, weil es ist einfach, glaube ich, etwas, was viele auch unterschätzen. Also mega wichtig, das, was du gesagt hast, im Sinn von, wenn du noch ganz allein bist oder wenn du nachher vielleicht mal ein Team von 10 Mitarbeitenden führst, du musst dir bewusst sein, dein Job ist ganz ein anderer.
Ja.
Du bist eigentlich, im Moment bist du 100% ausführend und Organisator, heute machst du halt einfach auch alles, oder? Aber sehr viel von deinem Job ist ausführend und je grösser du wirst, desto weniger machst du das und desto mehr hast du irgendwie andere Aufgaben rundherum. Und das muss man sich bewusst sein und muss man wählen. Aber was sind denn für dich Kontraargumente, die jetzt dagegen sprechen, vielleicht wirklich zu wachsen und Mitarbeitende anzustellen?
Ja, ich glaube, das erste rationale Argument für das ist sicher mal, mir ist sich, glaube ich, nie so 100% sicher, ob man diese Aufträge auffüllen kann. Wir würden natürlich am liebsten gerne 100% Auslastung haben. Vor allem, wenn man Mitarbeiter dann anstellen tut. Ich weiss nicht, ob ich das gerade im ersten Moment hätte. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich zahle jemandem einen Lohn, den ich dann vielleicht nicht beschäftigen kann. Erstens finanziell nicht sinnvoll. Zweitens wollte ich ja auch, dass die Leute Spass am Job haben. Und das haben sie nicht, wenn sie einfach rumhocken tun. Das ist das erste rationale Argument. Das zweite hast du selber gesagt, oder? Du änderst dich, veränderst dich von einer Informatik, Fachkraft eigentlich zum Manager rennen, zumindest zum Teil. Und das ist vielleicht ein Wechsel, wo man, wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat, entweder cool findet oder weniger cool findet. Es gibt Leute, die machen das gerne mit Leidenschaft und es gibt Leute, die lernen dann vielleicht auch, dass das doch nicht ihr Ding ist. Und das muss man dann anschauen, wenn es dann so weit ist. Das ist sicher so. Und das kennst du wahrscheinlich auch, oder? Wenn jetzt jemandem einen Lohn zahlst, dann musst du wissen, bis Ende Jahr zahle ich dem, sagen wir, 5'000 Franken. Das heisst, du hast 5'000 mal 12, hättest du noch gerne irgendwo rumliegen. Und wenn es dann 2 Mitarbeiter sind, dann hast du dann plötzlich recht viel Geld, das du musst reinbringen, wo du weißt, du musst es reinbringen. Und das schafft natürlich auch ein bisschen Druck. Ich glaube, das sind so die Argumente, die immer ein bisschen durch meinen Kopf gehen, wenn ich mir das überlege.
Ich verstehe es voll. Ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist dir mal wirklich zu überlegen, wie stellst du dir überhaupt dein Leben vor? Mhm. Außerhalb vom Arbeiten, außerhalb von deiner Arbeit. Wirklich mal überlegen, ja, wie willst du das sein? Was ist dir wichtig? Und dann halt auch die Entscheidung aufgrund von dem treffen. Oder da gibt es ja, noch mehr Sachen neben dem Arbeiten und neben dem Unternehmertum. Und das geht ganz, ganz häufig dann vergessen, dass man sich einfach das mal überlegen muss und dann bietet alles Vor- und Nachteile. Und dann muss man einfach halt sagen, ja, was will ich und was will ich nicht und was ist mir wichtig und was ist mir nicht so wichtig. Das mit dem, ich glaube, das mit den halt Löhnen und dem Druck ist, habe ich das Gefühl, ist eigentlich prozentual, und das ist am Anfang der erste Schritt der schwierigste oder der teuerste. Oder weil du ja dich plötzlich verdoppelst und du da vielleicht auch Kosten fast verdoppelst. Der zweite ist nachher schon nur noch ein Drittel mehr. Oder respektive 50% mehr, aber dann ein Drittel. Also deine Kosten werden nachher nicht wieder verdoppelt, sondern ist eigentlich... Und der vierte ist nochmal weniger und der fünfte wäre nochmal weniger. Oder also insofern sind auch so, wenn du das heute überlegst und denkst, wow, 5 Leute, wenn ich mal 5 Leute habe, muss ich so viel haben auf der Seite. Aber das wächst ja miteinander. Oder? Also das ist natürlich der Umsatz, der wächst und dann wächst irgendwie das Geld auch, das du zur Verfügung hast. Und du wirst... Alles wird planbarer. Und du hast vielleicht dann auch Vereinbarungen und Verträge, wo du weißt, hey, die werden bezahlt über die nächsten 1, 2, 3 Jahre. Da kommt irgendwie ein Cashflow rein. Dass auch jetzt nicht einfach ein Jahresgehalt pro Mitarbeiter musst auf der Seite liegen haben und selbst dann, wenn morgen kein Geld mehr wird verdienen. Also mit dem lernst du irgendwo umgehen, das ist halt einfach ein Prozess. Aber der allererste Mitarbeitende ist im Normalfall schon das Schwierigste, weil es halt wirklich von 1 auf 2 eine Verdoppelung ist. Dort musst du ein bisschen vorschaffen, dass du das Geld hast. Das
klar, ist so. Ja, ich glaube, das ist so die grösste Challenge. Eben, dort ist es eben nicht nur eine zahlenmässige Verdopplung, sondern auch eine Veränderung von deinem Arbeitsumfeld. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die grösste Challenge. Könnte ich mir vorstellen, die meisten damit haben. Das ist auch das, was ich in meinem Kopf immer damit kämpfe, wenn ich an dem studiere. Ja.
Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Across Advisory. Du bist dir nicht sicher, ob dein Treuhänder alle Abzüge vom 2024 wirklich auch noch macht? Dann melde dich jetzt im Oktober, November oder Dezember bei Marco und seinem Team von der Across Advisory und lass dir deine Buchhaltung analysieren. Die Analyse hat einen Wert von 500 Franken, aber als Podcast-Hörerin bekommst du sie komplett kostenlos. Also schau jetzt, ob du noch Einsparungspotenzial hast, damit es noch in Abschluss reinfliessen kann. Alle Informationen, wie das du zu dem Termin kommst, findest du im Link in den Shownotes.
Ja, was viele auch nicht sehen und irgendwo halt vielleicht ein bisschen auf die Seite schieben, ist noch, die Kostenstruktur verändert sich richtig heftig, nicht nur aufgrund von dem Lohn von dieser Person, sondern einfach auch sonst. Häufig eben, man ist vielleicht noch selbstständig und ja, vielleicht hat man ein Büro, vielleicht macht man es sogar noch von daheim aus, irgendwie aus einem Zimmer im Homeoffice-Büro und eigentlich hat man gar nicht mehr Kosten, wenn man halt einmal 1, 2, 3 Stunden mehr braucht für einen Auftrag, wie man verrechnet hat, dann hat es mir nichts gekostet. Das ist ja nur meine Zeit halt ein bisschen und man rechnet sich so halt immer, ja, arm. Und irgendwie mein PC habe ich sowieso, all mein Material brauche ich eh. Ja, und plötzlich hast du nachher einen Mitarbeitenden. Was muss jetzt der? Vielleicht braucht er ein Auto, um seinen Job ausführen zu können. Okay, dann musst du noch ein Auto finanzieren, braucht er einen Arbeitsplatz, dann brauchst du noch ein Büro, dann musst du dem einen Arbeitsplatz einrichten. Also da kommen ganz viele Kosten plötzlich schon, wo man, wenn man ganz allein ist, nicht hat und einfach nicht daran denkt. Und wenn halt der Mitarbeiter dann 3, 4 Stunden länger hat, wie da, wo ich verrechnet habe oder wo ich gedacht habe, ja, dann muss ich es zahlen. Oder vom Mitarbeiter kann ich nicht einfach denken, ja, der muss jetzt halt mehr arbeiten. Also das ist natürlich schon etwas, was viele unterschätzen, glaube ich, dass dort, und wo auch viele in der Selbstständigkeit eigentlich zu günstige Preise verlangen, weil ihre Kostenstruktur einfach nur auf das ausgelegt ist und eigentlich nicht darauf ausgelegt ist, zu wachsen. Und das muss man sich schon einmal überlegen, auch wenn man Kosten anschaut, muss ich vielleicht von den Preisen her, wenn man Preisen anschaut, stimmen die Preisen überhaupt? Kann ich mit diesen Preisen auch Mitarbeitenden zahlen oder müsste ich vielleicht an denen auch noch etwas machen?
Klar, ja. Das sind genau die klassischen Finanzbuchhaltungsprobleme, die man sich muss überlegen vorher. Aber das ist zum Glück ein bisschen planbar. Aber ja, es kommen viele Kosten auf dich zu, die du vielleicht nicht zuerst rechnest. Du rechnest vielleicht eben zuerst mit dem Lohn, wenn du weiter denkst, rechnest du mit der Infrastruktur und den Spesen, die er vielleicht verbraucht und den Stundenaufwand, den er hat. Aber dann kommen noch Sachen dazu wie Versicherungen, dann kommen Sachen dazu wie Sozialbeiträge, die sich dann auch mal entwickelt haben. Das sind halt viele Kosten, die plötzlich kommen. Ja, das ist ja so.
Absolut. Aber es hat eben Vor- und Nachteile. Oder wenn du im Moment in die Ferien gehst und nur allein bist, dann bist du irgendwie ja gleich überall, musst erreichbar sein, musst arbeiten, musst es machen. Nachher, wenn du halt jemanden hast, wo funktioniert, wo du weißt, dass es klappt, dann kannst du vielleicht auch mal mehr Pause haben und mal wirklich Ruhe haben und mal in die Ferien. Also hat alles Vor- und Nachteile. Das ist einfach so.
Das ist sicher so, aber, ja. Das nimmt sicher auch ein bisschen Druck weg, ja.
Für mich ganz wichtig ist wirklich die Überlegung, was ist mir sonst in meinem Leben wichtig? Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie sieht mein Traumleben aus? Und dann einfach das mit in die Entscheidungen mit einbeziehen. Ganz häufig ist das etwas, wo in dieser Entscheidung komplett ignoriert wird. Und es geht wirklich nur darum, zum Beispiel, kann ich es mir leisten, erfolgreich werden, mehr Geld verdienen, wachsen. Und dann so alles andere nebenan ein bisschen auf der Seite liegen lassen. Da muss man sich einfach überlegen, ob man das will oder nicht. Es gibt nicht richtig und falsch, wirklich nicht. Aber man muss es mit einbeziehen, meiner Meinung nach.
Das ist sicher so, ja.
Du siehst in viele IT-Abteilungen rein. Ich behaupte, viele KMUs haben gar nicht wirklich eine IT-Abteilung.
Ja, das ist es.
Was sind die 3 grössten Fehler, die du bei der IT in KMUs siehst?
Ich glaube, der erste Fehler, hast du gerade selber gesagt, viele haben gar keine IT-Abteilung, in Anführungs- und Schlusszeichen. Braucht man auch nicht in einer gewissen Größe. Aber sie haben dann vielleicht auch keine Person, die IT-Probleme immer zu denen kommen, zum Beispiel. Oder auch nicht nur IT-Probleme, sondern eben auch jemand, der sich Gedanken macht, wie können wir effizienter werden, sind die Werkzeuge, die wir brauchen, noch angemessen. Ich glaube, das ist so das Grösste, wo viele KMUs sich verbessern könnten in dem. Und sagen, wir brauchen eine Person, die sich nur um das kümmern tut, die sich Gedanken macht für das, wo auch, ja, ich sage jetzt mal, die ganzen Werkzeuge tut irgendwo auch sammeln und sich solche Gedanken macht. Das ist sicher mit Abstand das grösste Problem. Das sehe ich bei fast jeder Firma, bei fast jedem KMU. Das ist etwas, wo sehr viel Zeit kostet in der langen Sicht. Auf jeden Fall.
Also einfach das eben, die meisten, es ist ein bisschen eine Blackbox und man hat halt irgendwann müssen mal ein System einführen und darum hat man das System immer noch. Und man schafft dann halt einfach so, wie es geht, aber eigentlich gibt es heute Tools, wo ich die gleichen Prozesse in der Hälfte von der Zeit könnte machen und das kostet mir zwar ein Investment, aber durch das, dass ich nachher Zeit spare, wäre es ein super Investment mit einem höheren Return, aber weil sich das gar nicht mehr anschaut und nicht mehr genau mal analysiert, weiss ich es gar nicht.
Genau, richtig, ja. Es gibt einen schönen Begriff für das, das heisst technische Schulden. Und die tust du dir eigentlich immer dann ansparen, wenn du mal etwas eingeführt hast, wo in dem Moment unter Kompromiss funktioniert hat, aber dich ausbremsen tut im Alltag, in ganz kleinen Wegen, wo du vielleicht gar nicht merkst. Aber spätestens, wenn es darum geht, einen neuen Mitarbeiter anzustellen oder einen neuen grossen Auftrag anzunehmen, dann sind die Probleme so gross, dass du plötzlich musst daran zweifeln, ob du das selber kannst als Firma. Mit einem richtigen Werkzeug wäre das aber nicht einmal ein Problem, wo du dir müsstest Gedanken darüber machen und dann könntest du das einfach gerade annehmen. Das sind genau solche Sachen. Oder? Das ist ein bisschen schwer zum Greifen manchmal, aber jetzt gerade zum Beispiel Projektmanagement-Tools sind bei vielen KMU fast nicht existent, sondern ich mache das vielleicht im Excel. Und nachher wird das Zeitmanagement kompliziert. Das Verrechnen ist dann wirklich etwas sehr Manuelles. Und das ist einfach ein mega Rattenschwanz, den du hast durch eben eine fehlende IT-Person oder fehlendes IT-Wissen, wo du dir nicht dazu geholt hast. Das ist sicher Problem Number One. Mhm.
Gibt es noch mehr Probleme?
Ich glaube schon. Ich glaube, ich könnte da relativ viel und lange über solche Sachen reden. Ich glaube, das zweite grosse Problem, das viele Unternehmen haben, und das merken sie aber erst dann, wenn etwas schief läuft, ist, dass sie keine Sicherungen machen für ihre Daten. Es gibt kein Unternehmen, das ich kenne, wo ich auch je mit jemandem geredet habe, darüber, was das Unternehmen führt, wo nicht Daten eigentlich fast der Kern der Firma sind. Wenn du deinen Kundenbestand heute nicht mehr hast, wenn du deine Dossiers nicht mehr hast, wenn du das Portfolio von deinem Kunden nicht mehr hast oder deine Planungsdaten, dann bist du einfach machtlos. Dann bist du von einem Tag auf den anderen nicht nur rein operativ außer Gefecht gesetzt, sondern hast auch einen mega Reputationsverlust. Und das passiert vor allem seit 2-3 Jahren mit virenbefallenen Ransomware extrem häufig, wo auch wirklich grosse Betriebe, kein KMU, wirklich grosse Betriebe, tagelang nicht funktionieren und dann durch ihre Fixkosten insolvent gehen. Das haben wir erlebt mit Papierfabriken teilweise in der Schweiz. Das haben wir erlebt mit ganzen Kleidermarken, die wegen einem Cyberangriff und einem blöden Fehler einfach aus dem Gefecht gesetzt worden sind. Und darum, ich glaube, da ist der richtige Punkt, um zu sagen, Leute, machen bitte Sicherungen, machen Backups und haben einen Plan vorher.
Und was muss man bei so einem Backup beachten?
Ich würde sagen, du musst dir Gedanken machen über, wie häufig mache ich ein Backup und worauf mache ich es und wo liegt das Backup. Bei Backups hat man immer, man sagt immer, es gibt so eine 3-2-1-Regel, man macht 3 Sicherungen auf 2 Medien und eine von diesen Sicherungen ist irgendwo anders. Und das sind genau so Sachen, die wir den Firmen immer wieder erzählen tun. Wir überlegen zusammen, wie häufig macht eine Sicherung bei euch Sinn? Also du stellst dir eigentlich die Frage, wie viele Daten kann ich verlieren, so dass mir das quasi der Preis vom Backup wert ist. Und wo lagern wir die? Können wir das selber machen in der Firma? Und wo tun wir das externe Backup haben? Also wenn du jetzt zum Beispiel 2 Firmenstandorte hast, dann kannst du das mega gut selber lösen, wenn du an beiden Standorten irgendwo Hardware hast, oder? Weil ich kann einen Standort offline gehen oder betroffen sein durch etwas und dann ist das Problem nicht mehr so da. Ein Virenbefall ist aber auch wieder etwas anderes, weil wenn du den Zugriff drauf hast auf den anderen Standort, ist der auch weg. Also das sind genau so Fragen, die man sich stellen muss.
Und jetzt gerade für Backup macht man das heute nicht, denn im Normalfall in Cloud, wo egal, ich sage jetzt von mir Trend ist und ich von überall darauf zugreifen kann, dass ich eigentlich gar keine Hardware brauche, macht das nicht in den meisten Fällen Sinn?
Doch, das ist genau das, was wir auch anbieten. Also genau das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Wo tun wir diese Daten speichern, wenn wir das auf eigener Infrastruktur haben? Das kann sein aus regulatorischen Gründen. Zum Beispiel, wenn du Finanzberater bist und bei der FINMA unterstellt, dann werden dir auch Fragen gestellt, wo du deine Daten speichern. Und dann ist die Antwort, ja, irgendwo in einer Cloud vielleicht keine gute, sondern dann musst du wirklich wissen, was bedeutet der Cloud? Und der Cloud ist einfach ein Server von irgendjemandem. Und dann stellt sich die Frage, okay, und wer tut den Server betreuen? Wo steht der physikalisch? Wer hat Zugriff zu einem Rechenzentrum? Sind die Daten verschlüsselt auf den Festplatten? Oder kann ich in das Servercenter laufen, die Festplatten rausnehmen, bei mir anschliessen und deine Kundendossiers lesen? Und es gibt extrem viele Schichten in dem, um das zu planen und zu überlegen. Du siehst, es ist sehr kompliziert und das ist noch technisch sehr einfach erzählt. Und genau bei solchen Fragen helfen wir. Darum, wir haben selber auch ein Rechenzentrum, das wir betreiben tun, haben durch unsere eigene Infrastruktur drin. Und durch so können wir sicherstellen, dass wir wissen, wo deine Daten sind. Wir wissen, wie die übertragen werden, über welchen Weg. Und wir wissen, dass sie gut verschlüsselt sind. Und wenn jetzt deine Firma betroffen wäre, dann ist es auch so, dass wir die Verbindung kappen tun, wenn wir gerade kein Backup machen, sodass auch ein Virenbefall, wenn der Virus irgendwie Zugriff hat, und die guten Viren haben das, auf irgendwelche Connections, die aufgehen, dann wissen wir, dass unsere Verbindung von dem nicht betroffen ist und dass deine Daten so oder so sicher noch einmal liegen tun. Das ist mega wichtig.
Also das heisst, ihr erkennt den Virus und der kommt nicht bis auf eure Server?
Wir machen es noch einfacher, wir müssen ihn gar nicht erkennen, weil wir kappen die Verbindung ab dem, wo wir sie gar nicht brauchen tun. Also wir sagen, das Backup fährt am Tag X zu Zeitpunkt Y an, welche Verbindung auf für das, das Backup wird gespeichert und dann kappen wir die Verbindung gerade wieder. Da kann gar nichts passieren.
Und bevor er auftönt, wird überprüft, ob etwas rum ist?
Nicht zwingend, das kommt ein bisschen auf die Kundenumgebung drauf an, aber wir tun auch immer Daten vom Kunden verschlüsselt zu uns übermitteln. Das tut schon mal sehr viele Angriffswege zu. Und unsere Infrastruktur ist natürlich selber auch nochmal gesichert. Also wir haben dort auch, das nennt sich in der IT Cold Storage, also wir haben Sicherungen, die gar nicht am Netzwerk sind.
Tönt wirklich komplex. Und ich glaube halt, das, was du gesagt hast, ist definitiv so. Man unterschätzt halt einfach das Risiko, man hat das Gefühl, ja, passt schon, passiert doch mir nicht, ich werde doch nicht angegriffen. Warum sollte irgendjemand mich jetzt mit einem Hackerangriff angreifen und mir ein Virus installieren? Und ich glaube, was mir eben nicht bewusst ist, ist, die wenigsten Angriffe sind wirklich direkt und persönlich. Die allermeisten sind halt einfach per 100 Millionen Mails oder wie auch immer. Und du bist halt ein Zufallsopfer. Und darum kannst du dich verwünschen, egal wie klein oder wie gross das du bist, weil es nicht jemand genau gezielt dich will haben, sondern einfach ganz allgemein einen breiten Angriff fährt, oder?
Das ist genau richtig, ja. Das ist genau das. Es gibt so viel Spam, wo man geht. Und der meiste davon ist nachher, wenn du darauf reingehst, wirklich sehr raffiniert gemacht, dass du auch mit besten Sicherheitsvorkehrungen immer noch ein grosses Risiko hast. Und eben das Einzige, was zuverlässig hilft, nebst Virenschutz und guter Firewall und super, super Plattformen, die du brauchst, ist einfach am Ende des Tages immer, immer, immer ein Backup. Ohne Backup bist du immer aufgeschmissen. Aber ja, es gibt natürlich auch Angriffe, die sind sehr koordiniert und sehr gezielt. Stichwort ist da Social Engineering, also dass ich vielleicht mich ausgebe als eine Partnerfirma, die jetzt macht dieses Ding zum Beispiel damit zusammenschafft. Und dann kann ich mit einem sehr gezielten Mail, mit dem genau richtigen Inhalt, dich vielleicht in einem schwachen Moment dazu bringen, einmal drauf zu klicken oder nicht zu searchen. Weil ich weiss, dass du vielleicht gewisse Daten hast und mich interessieren tun. Das erleben wir manchmal auch. Mhm. Aber dort hilft es dann wirklich, wenn du deine Infrastruktur und wenn du deine Tools richtig konfiguriert hast. Zum Beispiel eben Microsoft 365 kannst du dir auch selber einrichten. Aber ob du dann sicher bist in einem Angriff, ist dann eine Frage von der Konfiguration. Und nicht jeder weiß, wie man das macht. Nicht jeder hat auch das Durchhaltevermögen, wenn man das noch nie gemacht hat, um das in den vielen Stunden, die man dann halt braucht, am Feierabend, um das zu konfigurieren. Das ist dann die Frage, hast du den Durchhaltewillen? Kannst du dich durch die tausenden Dokumentationen durchwälzen oder nicht? Und das sind genau die Themen, wo man sich so überlegen sollte, wenn man eine Firma ist, wo Daten wichtig sind.
Mhm. Und welche Firma, wie du schon gesagt hast, da heute nicht? Hey, du hast zwei Sachen gesagt. Erstens, dass eigentlich gar niemand das wirklich anschaut und probiert zu optimieren. Zweitens, dass kein Backup passiert. Gibt es noch etwas Ritz?
Ja, ich glaube schon. Ich denke, was bei vielen nebst dem Toolset wichtig ist, nebst der Person, die sie einsetzen, und nebst den Backups, ist, dass du wiederkehrende Arbeiten durch irgendwie automatisieren. Und ich glaube, mega viele Firmen gibt es, das merke ich in denen, wo ich manchmal zu tun habe, wo immer wieder die gleichen Sachen machen, sich aber nicht überlegen, wie kann ich die IT einsetzen, um mehr Zeit zu sparen mit dem. Ich glaube, es ist nicht wertschöpfend, wenn ein Finanzberater zum Beispiel immer wieder die gleichen Begrüßungsmails rauslässt, einen neuen Kunden. Es ist, glaube ich, nicht wertschöpfend, wenn du immer wieder für jeden Kunden musst einen Ordner machen und deine Ordnerstruktur dort rein kopieren und die Daten nachher via Mail abholen und überschieben und wieder dort herschieben. Ich glaube, mit Automatisierung kannst du gerade als KMU extrem viel Arbeit abnehmen, die nicht wertschöpfend ist. Und es gibt extrem viele Werkzeuge für das, teilweise sehr einfach zum selber auch machen. Gerade zum Beispiel Microsoft 365 bietet dort auch Tools an, wie Power Automate, wo du extrem schnell kannst solche wiederkehrende Tasks automatisieren. Und das machen viele Unternehmen nicht. Und dort geht viel Geld, Zeit und Nerven verloren für etwas, wo man extrem schnell umsetzen
kann. Und da hilfst du in all diesen Sachen. Also im Moment eben, bist du ja noch eine Einzelmaske. Ich habe das Gefühl, das ist ja eigentlich mega viel. Also, wie funktioniert denn da? Und du sagst immer, Microsoft 365 ist wahrscheinlich das meiste eingesetzt, aber nicht das einzige. Wie kannst du das alles aufs Mal handeln und irgendwie ja, individuell auch einrichten dann bei dem Kunden?
Ich tue mich immer ein bisschen reduzieren auf das, was ich kann. Also, wenn ein Kunde mich anfragt mit einem Toolset, das ich nicht kenne, dann tue ich vielleicht mich dort kurz einlesen und merke relativ schnell, okay, das ist jetzt ein bisschen zu komplex, um dir in nützlicher Frist helfen. Das sind dann die Kunden, die ich probiere, an meine Kollegen und Partnerfirmen zu vermitteln, wo ich weiss, die wissen das und die haben auch viele Mitarbeiter, die zertifiziert sind auf dem. Ich selber tue mich auf das konzentrieren, wo ich weiss, dass ich es kann. Microsoft 365 bin ich zertifiziert zum Beispiel. Das habe ich mir angeeignet. Und dort kann ich gut helfen. Security kann ich auch durch mein Studium sehr, sehr gut. Oder jetzt im Masterstudium habe ich sehr viel darüber gelernt. Und auch teilweise ja, in anderen Ausbildungen, die ich geniessen darf, habe ich dort das Fachwissen aufbauen über die Jahre. Und der Rest ist halt, ja, mal ein bisschen längeren Tag machen und dich gut einlesen in das.
Okay. Ich gehe davon aus, viele denken, ja, aber in meiner Branche, da gibt es irgendwie eine Branchenlösung. Warum sollte ich Microsoft 365 einsetzen? Das ist ja sicher sehr allgemein, aber ich habe ja irgendwie ein Tool, wo ich eben gerade CRM und vielleicht noch einzelne weitere Sachen mache. Und dann habe ich halt irgendwo noch, Mails ist halt vielleicht von dem Trend, dann mache ich die halt über den, eben irgendwie ein Webmail-Login oder irgendetwas. Ist das so? Siehst du das anders? Oder sagst du, hey, du solltest einfach beides machen? Es hat meistens irgendwo eine Branchenlösung, die spezifisch ist, aber die solltest du probieren, irgendwie an das Microsoft 365 oder etwas anschliessen, dass die miteinander kommunizieren. Oder weißt du, was ist da so der beste Weg zum Gehen?
Das ist mega abhängig von deiner Branchenlösung. Also es gibt zum Beispiel Branchenlösungen für Mediziner. Die haben zum Beispiel ihre Patientendossiers in einem gewissen Tool drin zu haben und auch manchmal Kommunikation darüber zu führen mit den Krankenkassen. Dort kannst du jetzt zum Beispiel wenig machen in Kombination mit 365, weil einfach du gebunden bist an das Werkzeug. Aber ja, 365 lässt sich super einbinden in fast alles. Also ich kenne fast nichts, wo man muss sagen, da gibt es jetzt keinen Use Case dafür, weil eben die Lizenzen auch gut abgestuft sind. Du kannst auch nur Mail quasi bei der Microsoft haben. Du kannst aber auch das komplette IT-Management darüber führen. Eben, das kann CRM sein, das kann sogar ein ganzes ERP sein, also das Enterprise Resource Planning System. Zum Beispiel SAP kennen die meisten, das führt Microsoft selber auch. Die Lösungen sind für KMUs meistens einfach nicht, die lohnen sich nicht, die sind dann meistens zu teuer. Aber Microsoft hat eine coole Rampe, wie es auch andere kennen, zum Beispiel auch Google hat das gleiche KMU, die gleiche KMU-Lösung eigentlich im grössten Teil. Und dort kann man, ja, die sind gemacht zum Skalieren. Und gerade KMUs profitieren davon, wenn sie eben nicht nur, ich sage jetzt mal, Insellösungen machen, wo wir dort ein Tool haben für X und dort ein Tool für Z, sondern dass man eben etwas hat, wo möglichst viel abdeckt, was man täglich macht und am besten noch so ein bisschen miteinander kombiniert. Und eben, du kennst es vielleicht selber auch, im Microsoft 365, wenn du deine Mails am gleichen Ort hast, wie du deine Dokumente hast, wie du aber auch deine Prozessautomations-Toolings rum hast, dann kannst du das miteinander verknüpfen und dann funktioniert es miteinander und das reibungslos. Und ein neuer Mitarbeiter ist erstellt in einer Minute. Dann hat der User, das Mail funktioniert, der Speicher ist da, er ist automatisch im Teamkalender, er kann automatisch Kunden bei ihm einen Termin buchen. Das sind dann einfach Sachen, die dort mega entgegenkommen, das Unternehmen. Und darum ist es wichtig, ich finde es wichtig, dass man nicht versplittert ist. Weil es ist kostentechnisch nicht sinnvoll. Jedes Tool kostet Geld. Die ganzen Abkosten summieren sich nicht nur bei Privatpersonen, sondern auch bei Unternehmen extrem auf. Und dann ist es mega wichtig, sich zu überlegen, was habe ich für Tools, brauche ich sie, wie brauche ich sie, welches Lizenzniveau habe ich und wie funktionieren sie miteinander. Und was seit dem neuen Datenschutzgesetz natürlich auch ein guter Gedanke ist, ist, was für Daten habe ich dort drauf und wo liegen sie? Und je nach Branche ist das sehr matchentscheidend, wo das die liegen.
Und wenn jetzt jemand sagt, ich frage dich mal an und du schaust einfach mal drüber, kostet so ein Assessment irgendwie etwas und mit was muss ich da mal rechnen, um überhaupt zu wissen, kannst du mir helfen? Und auch, ich gehe davon aus, du musst mir dann irgendwie die Tools zusammenstellen und sagen, ja, schau, für dich kostet das Betrag X, wenn wir es so umsetzen, dass ich ja dann auch muss sagen, okay, bin ich bereit zu zahlen im Monat, im Jahr, oder vielleicht auch zu sagen, ja, nein, dann bleiben wir bei unserer bestehenden Lösung. Was kostet mich das?
Klar, ja, das ist etwas, was ich von Anfang an schon immer gesagt habe, solche Sachen verrechne ich nie. Ich nenne das Discovery. Das ist einfach so eine Aufklärung von deinen Bedürfnissen und es ist ja auch in meinem Interesse, dass ich weiss, dass ich dir helfen kann. Es ist in meinem Interesse, dass ich mir nicht einen Auftrag bei dir probiere zu holen, wo ich weiss, den kann ich eh nicht in guter Qualität erfüllen. Und dann würden wir beide nicht davon profitieren. Darum, wenn ein Kunde mir anruft und ich auch mal vorbeigehe vor Ort, das anschaue, das verrechne ich nie. Ich will immer sehr gut wissen, ob ich helfen kann, ob ich beraten kann. Und für das finde ich es nicht richtig, etwas zu verlangen. Darum, das ist bei mir immer kostenlos und da kann man sich immer bei mir melden. Und dann trinken wir mal einen Kaffee oder isst mal zusammen zum Mittag und bespricht mal Probleme, die man hat. Schaut mal zusammen im Bildschirm rein und dann kann man besprechen, was man ist. Aber meine Angebote habe ich in der Regel immer schön vorbereitet. Ist schon nicht das erste Mal, wo jemand etwas von mir braucht. Und dann kann ich dort relativ schnell mal ein schönes Angebot zusammenstellen. Und dann immer verschiedene Varianten. Da habe ich natürlich auch vom Militär gelernt, oder? Es ist immer wichtig, dass man Varianten hat. Und dann kann ich dir in verschiedenen Varianten aufzeigen, was für Möglichkeiten hast du an Tools, was kostet dich das. Und ich bin auch immer sehr transparent, was jetzt gerade zum Beispiel 365, das kannst du natürlich auch selber kaufen, aber du kannst es auch über mich beziehen. Und dann bin ich immer sehr transparent darüber, was zahle ich für die Lösung und was verrechne ich dir für die Lösung. Dass die Leute auch wissen, dass ich da mich quasi nicht bereichern tun mit etwas, was ihr selber könntet holen.
Also, ist ja ein brutal gutes Angebot. Ich hoffe, du wirst jetzt mega überrannt von Zuhörerinnen und Zuhörern, die alle mal wollen, dass du bei ihnen vorbeigehst und ein Käfeli trinken und schauen, ob das geht, zum Optimieren. Wenn das jemand machen will, wie und wo bist du am besten erreichbar?
Man findet mich eigentlich überall, wo man so Geschäfte findet. Man kann mich googlen, Zingrich IT Management auf Google. Man kann auf www.zingrich-it.ch. Dort kann man direkt einen Termin mit mir buchen. Dort sieht man direkt meinen Kalender und kann sich einen Slot aussuchen für ein Erstgespräch. Man kann mir jederzeit anrufen. Man findet mich auch auf LinkedIn. Dort kann man mir auch mal schön schreiben und mal drüber schauen, was ich schon alles gemacht habe. Also die klassischen Kanäle, dort findet man mich. Dort kann man mich kontaktieren. Und wie gesagt, das erste Gespräch immer kostenlos. Ich helfe sehr, sehr gerne.
Und was muss man nachher Minimum rechnen? Was so ein Tools oder so, weißt, mit was muss ich da rechnen, um zu sagen, ja, so viel, sonst musst du gar nicht erst kommen, wenn du nicht bereit bist, den Betrag auszugeben, vielleicht pro Mitarbeiter oder pro Monat oder weißt du, was braucht es?
Ja, ich glaube, das kommt mega darauf an, was du alles brauchst. Ich sage jetzt mal so eine Minimumlösung für ein KMU. Da zahlen die meisten Leute bei grossen IT-Unternehmen pro User pro Monat sicher 30, 40 Franken Minimum. Einfach, dass man mal die Lizenz hat. Bei mir kommt es ein bisschen günstiger, weil ich den ganzen Overhead noch nicht habe. Oder ich muss nicht ein riesiges Gebäude abzahlen oder so. Ja, ich glaube, so mit zwischen 20 und 50 Franken pro Benutzer ist man in der Regel nicht schlecht dabei. Aber eben, es kommt mega darauf an, was du brauchst. Es gibt auch Leute, die brauchen fast keine Tools, weil sie einfach auch nicht so digital arbeiten müssen. Und dann ist es viel weniger. Aber dann gibt es Leute, die arbeiten eigentlich nur digital und haben mega sensitive Daten. Und dann ist auch das mega viel wert, dass sie ihre Daten gut gesichert haben, dass PCs bombenfest sind. Und dann ist es ein bisschen mehr. Darum, ich kann dir jetzt noch keine Zahl sagen, die magisch ist, die immer funktioniert. Aber IT und Sicherheit sollte ein Bedürfnis sein für jedes Unternehmen. Und man muss ein bisschen bereit sein, für das auch etwas auszugeben. Dafür hat man nachher auch ein bisschen ruhigere Nächte, hoffe ich.
Ja, und bestenfalls auch effizientere Arbeit sonst. Also man spart das irgendwie vielleicht in dem, dass man sonst schneller ist, einfacher, effizienter und so weiter.
Genau.
Hey Alex, mega spannend gewesen. Merci viel mal für den Einblick, für die ganz vielen Tipps zum Thema IT. Und ich hoffe ganz fest, dass sich da der ein oder andere jetzt bei dir meldet und einmal sagt, komm vorbei, zeig mir, was wir für Potenzial haben. Würde mich freuen. Ihr findet natürlich auch die ganzen Daten, Website und so weiter unter dem Video oder in den Shownotes. Und hey, die letzten Worte gehören dir, so dein grösster Tipp zum Schluss an alle Gründerinnen und Gründer für ihr eigenes Ding.
Ja, ich glaube, es ist passend zu dem Podcast. Fangt euch das Ding zuerst einmal einfach mal an. Macht es, probiert es einfach, auch wenn ihr noch nebenbei einen Job habt und das ein Nebenprojekt ist. Es ist mega cool, selbstständig zu sein. Es ist mega cool, eine Firma zu haben. Sie können Kunden auszusuchen. Fangt an, macht es, aber habt ein bisschen Sorge auf eure IT.
Danke vielmals, ein super Tipp. Wenn dir die Folge gefallen hat oder dich weitergebracht hat oder du jemanden kennst, der vielleicht einmal ein bisschen seine IT sollte überarbeiten, dann schick die Folge jetzt bitte unbedingt an die Leute weiter. Mindestens zwei Kolleginnen und zwei Kollegen, dass der Podcast kann weiter wachsen. Danke vielmals, bist du da gewesen, Alex, und hast du zugelassen, der zugelassen hat. Einen schönen Tag noch und bis gleich. Ciao, ciao.
Tschüss, danke.
Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann, dein Nico.